Jahre danach können wir uns an bestimmte herausragende Ereignisse erinnern. Und dann gibt es Erfahrungen, die wir machen, Begegnungen, die so zurückfallen. Da können wir uns schwer daran erinnern. Vielleicht, weil sie uns so selbstverständlich erschienen sind. Paulus schildert deshalb seinen Dienst in Thessalonik, um die Gemeinde daran zu erinnern, wie er als Apostel mit seinen Mitarbeitern gehandelt hat. Damit sie erkennen können, wer ein wahrer christlicher Botschafter ist. Denn die Gemeinden wurden ja überflutet von Botschaften, auch von christlichen Botschaften. Erinnern wir uns nur daran, dass Paulus, kaum war er an einem Ort weg, schon dafür sorgen musste, dass die Gemeinde nicht anderen Lehren folgte, die auch christlich geprägt waren, wo also schon das Evangelium verdreht worden ist. Und nun ist es wichtig, der Gemeinde in Thessalonik deutlich zu machen, woran man einen wahren Botschafter des Evangeliums erkennt. Und dazu lese ich in unserem Thessalonikerbrief, den wir ja fortlaufend miteinander betrachten, das Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch, es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Mahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen stets prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen gesucht, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit, unsere Mühe, Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht, untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Wenn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, Entschuldigung, ich glaube, ich merke die Ferien immer noch, denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ich habe diesen Text, diesen Abschnitt überschrieben mit Kennzeichen eines christlichen Botschafters. Eines der Kennzeichen ist, ein christlicher Botschafter ist betraut von Gott, bevollmächtigt von Gott selbst. Ein zweites, ein Kennzeichen eines christlichen Botschafters ist, dass er sich gegenüber den Menschen bewährt. Und als drittes, ein christlicher Botschafter bestätigt sich durch die Lebensführung. Betraut von Gott, nachdem Paulus, Timotheus und Silvanus von Philippi nach Thessalonik kamen, verspürten sie noch immer Schmerzen auf ihrem Körper, auf ihrer Haut, auf ihren Gliedern. In Philippi entstand ein Aufruhr in der Stadt. Sie wurden vor die Richter geschleift und das Volk wandte sich gegen sie und ihnen wurden die Kleider runtergerissen und mit Stöcken wurden sie hart zusammengeschlagen. Man warf sie ins Gefängnis, in die Pflöcke mit den Füßen. Und dann, die Geschichte kennen, wurden sie ja dann befreit aus diesem Gefängnis. Nach einer solchen Behandlung müssen sie eigentlich Ferien haben. Sie bräuchten eigentlich eine Kur. Mit Striemen, blauen Flecken sind sie weitergereist Richtung Thessalonik. Es ist gar nicht so einfach, von neuem wieder anzufangen, weiterzumachen, den Auftrag wahrzunehmen, das Evangelium zu verkündigen. Paulus hatte oft damit zu ringen, damit zu kämpfen. Diese Erfahrung, wie zum Beispiel in Philippi, machte ihm sehr zu schaffen. Und er hatte auch mit Angst zu kämpfen. Wer lässt sich schon gern zusammenschlagen? Wer lässt sich schon gern demütigen? Wer lässt sich schon gern von einer ganzen Bevölkerung zusammenschlagen als Mann? Das war in der damaligen Zeit eine Demütigung sondergleichen. Wer lässt sich das gerne gefallen und wer setzt sich wieder gerne einer solchen Situation aus? Ist doch begreiflich, dass Paulus Angst hatte, dass er kämpfen musste darum, das Evangelium weiterzutreiben, trotz allem. Und er ist auch sehr ehrlich mit sich selber, der Paulus, das gefällt mir an ihm immer. So schreibt er den Korinthern, wie er bei ihnen war. Das war nach Philippi, nach Thessalonik, als sie fliehen mussten. Da schreibt er ihnen, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern. Dieser große Paulus, den wir bewundern, zittert in Korinth und verkündigt das Evangelium mit Zittern. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, was dieser Mann durchgemacht hat, dann können wir begreifen, warum dieser Mann mit Zittern das Evangelium verkündet. Weil er schon so und so viele Schläge einstecken muss. Er wurde auch schon gesteinigt, weil er das Evangelium verkündigte. Paulus kannte unsere Gefühle, die wir auch kennen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Paulus kam sich oft vor wie der Abschaum der Menschheit. So schreibt er auch den Korinthern, man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Das ist übrigens ein Vers, den man sich tief einprägen sollte. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. So hat sich Paulus gefühlt. Wieder Abschaum. Nicht wie ein Held. Nicht wie ein, der über den Erdball geht und alle fliegen ihm zu. Nein, wie der Abschaum. Ein Abtretteppich, wo jeder meint, er könne seinen Dreck noch dorthin werfen. Wie hat er das nur gemacht, dass er nicht aufgab, dass er sich nicht zur Ruhe setzte und dachte, das können die Jüngeren machen. Trotz allen Ängsten wieder und wieder das Evangelium verkündigte, auch in Thessalonik. Wie konnte er das tun? Wo hat er die Kraft hergenommen? Den Durchsetzungswillen? Er sagt es so, wir haben Mut gewonnen in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Wir haben Mut gefunden in unserem Gott. Das heißt, sie haben nicht auf die Menschen gesehen. Mit all den Möglichkeiten der Reaktionen auf ihre Verkündigung, die kannten sie ja zu gut. Wenn sie darauf gesehen hätten, da hätte Paulus kein Wort mehr gesagt, sondern sie haben auf Gott gesehen. In ihm wurden sie mutig. Sie haben die Heiligkeit Gottes sich vor Augen geführt. Sie haben sich vor Augen geführt, wer Gott ist. Und er hat sich vor Augen geführt, was für einen Auftrag ihm Gott gegeben hat. Unter viel Kampf hat er das Evangelium verkündigt. Und ich glaube, nicht nur einen Kampf hat er geführt gegen die, die sich gegen ihn aufbäumten, sondern auch einen Kampf gegen sich selbst. Ein Kampf gegen sich selbst, indem er das Evangelium verkündigte, auch wenn er Schläge einstecken musste. Da musste er sich überwinden. Da musste er gegen sein eigenes Fleisch ankämpfen und sagen, egal, und wenn sie mich nochmals steinigen, ich verkündige das Evangelium. Das ist nicht nur ein Kampf gegen die Außenwelt, das ist auch ein Kampf gegen sich selbst. Trotz allem, den Auftrag Gottes zu erfüllen, egal was mit mir passiert. Ob ich sterbe oder ob ich am Leben bleibe oder ob ich behindert aus diesem Kampf herausgehe. Ich kämpfe, weil ich auf Gott sehe. Sie traten ja nicht mit ihrer eigenen Botschaft auf, sondern sie verkündigten das Evangelium Gottes. Paulus war so gepackt, ihm war die Botschaft des Evangeliums so klar und deutlich. Und es war ihm so klar, dass er sie verkündigen musste, dass er schreiben kann, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Ihm ging es wie Petrus und Johannes, denen der Hohe Rat verbieten wollte, das weiterzuerzählen, was sie erzählten im Namen Jesu. Und sie sagten, wir können es nicht lassen. Von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, wie sollen wir aufhören? Wir können es nicht lassen. Wir machen weiter. Diese Haltung können nur Menschen haben, die wirklich den Herrn klar vor Augen haben. Die wirklich begriffen haben, um was es im Leben überhaupt geht. Nicht die, die ein bisschen fromm sind oder eine religiöse Beschäftigung brauchen, um ihr religiöses Bedürfnis zu befriedigen. Sondern Menschen, die ergriffen sind, die gepackt sind, die wissen, das ist die Botschaft, die einzige, die in dieser Welt wirklich von Bedeutung ist. Nun sagt er, dass er nicht ermahnt hat in betrügerischer Absicht, erinnert er die Thessaloniker daran, nicht hinterhältig oder listig. Man kann nämlich auch ermahnen und man kann auch das Evangelium hinterhältig und listig und mit betrügerischer Absicht verkündigen. Aber er sagt, ich habe kein persönliches Ziel verfolgt, sondern wir sind für tauglich befunden worden von Gott, betraut mit der Verkündigung der frohen Botschaft. Gott hat uns betraut, er hat uns beauftragt, wir haben die Botschaft anvertraut. Gott selbst hat sie geprüft und für tauglich befunden. Deshalb reden wir. Aber nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern Gott wollen sie gefallen, der unsere Herzen ständig prüft. So müsste man das eigentlich übersetzen. Ständig prüft Gott ihre Herzen. Sie waren sich bewusst, dass sie ständig in der Prüfung Gottes waren. Gott hat sie nicht einmal geprüft und gesagt, so jetzt ist das gut, in Ordnung, sondern ständig prüft sie Gott. Sie sind ständig in der Prüfung Gottes, das heißt, Gott sorgt für sie und achtet auf sie, dass sie treu bleiben in der Aufgabe, die ihnen anbefohlen ist. Paulus und seine Mitarbeiter sind also wirklich nur Boten von Gott geprüft und mit dieser Botschaft betraut worden. Gott ist weiter am Prüfen ihrer Herzen. Sie wissen sich also völlig abhängig von Gott und sie wissen sich auch verantwortlich vor Gott. Darum können sie trotz allen Ängsten das Evangelium unerschrocken und klar predigen. Sie sind von Gott betraut. Paulus und seine Mitarbeiter hatten dieselben Probleme wie wir. Wenn sie das Evangelium verkündigen, sie hatten Angst und wurden oft mutlos. Jedoch im Blick auf den Herrn fanden sie wieder Mut, das Evangelium zu verkündigen. Auch wir können diesen Mut nur finden, wenn wir auf Jesus sehen und uns bewusst sind, wie heilig und gerecht er ist. Wenn wir uns bewusst sind, dass er der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Nur so können wir unsere Angst überwinden. Es ist falsch, wenn wir Angst haben, dann sagen wir, das ist nicht die Zeit, etwas zu sagen. Das ist kein Zeichen dafür, ob es Zeit ist, etwas zu sagen, wenn uns die Knie schlottern. Dann ist es nicht Zeit. Das ist eine billige Ausrede, dann kämpfen wir nicht. Wir warten oft auf den Moment, wo das Feeling gut ist, das Gefühl gut ist, um etwas rüberbringen. Das ist manchmal gut. Manchmal haben wir aber Herzklopfen. Manchmal haben wir den Knieschlotter. Und dann heißt es noch lange nicht, dass das das Zeichen dafür ist, zu schweigen. Dass allein seine Botschaft den Menschen hilft, muss unsere tiefe Überzeugung sein, sonst werden wir nie uns überwinden. Ja, der Mensch ist ohne diese Botschaft völlig hoffnungslos. Vielleicht denkst du, Paulus war ein Apostel mit besonderen Vollmachten. Das war er auch. Und er kannte die Botschaft sehr genau. Das kannte er auch. Aber wir kennen die Botschaft auch genau. Paulus sagte einmal den Galatern, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Er sagt also diese Gemeinde in Galatien, dass wenn jemand etwas anderes verkündigt als sie, ein anderes Evangelium, dass das nicht das Richtige ist. Das heißt, die Gemeinde in Galatien hatte also Kenntnis vom richtigen Evangelium. Wenn Paulus dies so deutlich sagt, bin ich der Überzeugung, dass wir in der Bibel genauestens Bescheid bekommen über das Evangelium. Wir kennen das Evangelium sehr, sehr genau. Das können wir ruhig sagen. Wir wissen genau, um was es eigentlich geht. Und so sind auch wir als Gemeinde mit einer Botschaft betraut, die wir im Blick auf unseren Herrn klar weitergeben sollen. Im Blick auf unseren Herrn, nicht im Blick auf die Reaktion der Menschen. Und auch wenn wir dabei zittern und schlottern, ist egal, dann sollen wir uns überwinden und den Kampf kämpfen. Am nächsten Samstag haben wir eine Gelegenheit dazu, mit diesem Vortragsabend. Aber auch durch den Tag, durch unseren Alltag bestehen verschiedene Möglichkeiten, etwas von Jesus, von Evangelium weiterzusagen oder weiterzugeben. Darf ich mal fragen, wann hast du das letzte Mal jemandem etwas weitergegeben? Auf der Straße, in einem Geschäft oder geschickt? Ein Bibelteil, ein Traktat. Es gibt Leute, die sagen, die Zeit vom Traktat sei vorbei. Ich weiß nicht, ob die vorbei ist. Ich weiß nicht, ob die Zeit von Schriften vorbei ist. Die Menschen lesen immer noch. Es gibt auch Leute, die sagen, große Evangelisationen sind vorbei. Ja, wer will denn das behaupten? Wer will das wissen, ob die vorbei sind? Wir wollen immer alles gegenüber ausspielen. Die einen sagen nur persönliche Evangelisation und große Evangelisation nicht mehr, die anderen umgekehrt. Wir müssen alles machen. Aber es ist auch wichtig, dass in unserem Alltag wir nicht nur organisierte Verkündigung anbieten, sondern dass wir auch im persönlichen Kontakt Menschen etwas weitergeben. Ich lasse mich beraten von einem Verkäufer und bedanke mich und gebe mir am Schluss noch ein Evangelium weiter. So kleine Evangelien, zum Beispiel von der Genfer Übersetzung. Oder eine Kassette, zum Beispiel die Rocky-Kassette, eigentlich sehr gut für Leute, wo man denkt, die lesen vielleicht nicht so. Gut. Hast du überhaupt Material bei dir zu Hause, dass du überhaupt auf die Idee kommen könntest, etwas weiterzugeben? Und wenn du denkst, dass du nicht so gut im Sprechen bist, das bin ich auch nicht. Ich bin nur in der Predigt, kann ich gut sprechen. Aber in der persönlichen Begegnung fällt es mir auch schwerer. Dann sage ich mir lieber, wenn du den Mund nicht aufkriegst, dann kriegst du wenigstens die Hand raus. Dass du dem etwas hinstreckst und sagst, ich möchte Ihnen noch gerne etwas zum Lesen oder etwas zum Hören mitgeben. Wenn jeder von uns jede Woche mindestens etwas weitergeben würde, etwas verschenken würde, muss nicht jeder Tag sein, dann bricht man sowieso zusammen, weil man es nicht geschafft hat. Lieber kleinere Ziele stecken, aber die dann verfolgen. Man kann immer noch steigen. Aber wenigstens einmal in der Woche sich vornehmen, einmal in der Woche will ich irgendetwas weitergeben, sei es eine Kassette, sei es eine kleine Bibel, sei es ein Evangelium, sei es ein Römerbrief, sei es, dass ich einen Brief schreibe und mich bedanke, warum nicht dann als Dankeschön noch ein Bibelteil beilegen? Warum nicht so investieren? Was würden wir da nur über Jahre hinweg an Ausstrahlung haben, das Evangelium weiterzugeben? Da müssen wir nicht einmal zittern. Und es kann passieren, dass einem jemand das ablehnt. So ist mir auch letztens passiert, da habe ich etwas gekauft, war nicht mal so billig. Und dann habe ich am Schluss dann noch so einen Teil, der Bibelteil, weitergeben wollen. Und dann wurde mir gesagt, ja, sie hätte ihren Glauben und sie möchte das nicht annehmen. Ja, nun, dann hat sie es nicht angenommen. Aber denken wir überhaupt darüber nach, wie wir Evangelium weitergeben können? Oder überlassen wir das den Profis? Oder den anderen, die dazu geboren sind, die dazu begabt sind. Ich bin nicht dazu begabt, etwas weiterzugeben. Das kann ich euch garantieren. Die Gabe habe ich nicht. Aber ich bin dazu berufen, und jeder von uns ist dazu berufen, das Evangelium weiter zu vermitteln. Und wir stehen ja noch nicht in dieser Situation, dass wir mit solchen Folgen rechnen müssen wie der Paulus. Das Zweite, bewährt gegenüber den Menschen. Nun kann Paulus natürlich sagen, dass er also betraut ist von Gott. Das könnte ja jeder sagen. Das kann auch eine fixe Idee sein. Es könnte ja eine Masche sein, um die Menschen an sich zu ziehen. Er war keineswegs der Einzige, der sich als Botschafter eines Gottes verstanden hatte zur damaligen Zeit. Damals gab es auch Orakel in dieser Antike, die man befragen konnte. Man ging zum Priester, zu einem Priester von einem Orakel und fragte ihn, was sollen wir tun in dieser Sache? Frag mal das Orakel, und das Orakel wurde befragt und die bekamen dann eine Antwort. Nur haben sie dann manchmal die Antworten falsch gedeutet, aber das ist wieder ein anderes Problem. Es gab auch viele Wanderprediger, die durch die Lande reisen und ihre Philosophien oder ihre Götzen Menschen weiter verkündigten und sie anpriesen und sie zu gewinnen suchten. Ein lebendiges Bild der Mentalität der damaligen Zeit zeigt uns das Geschehen in Athen, als Paulus in Athen war. Viele Altäre, die verschiedenen Göttern geweiht waren. Viele Philosophen, Epikuräer und Stoiker. Und sie stritten sich auch mit Paulus. Sie sprachen, was will denn dieser Schwätzer sagen? Und andere hatten den Eindruck, dass er einen fremde Götter verkündigt. Und dann lud man ihn ein, auf dem Areopag zu sprechen, den Paulus. Denn sie sagten, du bringst etwas Neues. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Die wollten einfach Neues hören, Neues gesagt, neue Götter, neue Erfahrungen, neue Entdeckungen. Ich glaube, die heutige Zeit ist auch nicht weit davon entfernt, dass man einfach immer etwas Neues hören will oder muss. Paulus war also nicht der Einzige, der in Anspruch nahm, im Namen eines Gottes zu sprechen. Er war nicht aufgefallen in seiner Zeit, in der Art, wie er das Evangelium verkündigte, weil in der Art verkündigten viele ihre Botschaften. Er war nicht ein Exot in Athen, der seinen Glauben zu kommunizieren versuchte, weiterzugeben versuchte. Nein, es waren viele da, die das machten. Das ist nicht dasselbe, wie wenn ich heute in Zürich auf die Straße stehe, obwohl ich nichts dagegen habe, und beginne zu predigen. Da bildet sich kaum eine Traube. Das ist gar nicht mehr in unserer Kultur so richtig drin, aber das war in dieser Gesellschaft richtig drin. Da waren die Leute gereist, sie haben ihre Philosophien dargebracht und angepriesen und man hat darauf gehört. Paulus war in dieser Art kein Exot, sondern hat sich eigentlich in das Bild der damaligen Umgangsformen eingegliedert. Auch die Juden waren fleißig im Reisen. So sagte Jesus über die Schriftgelehrten und Pharisäer, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Also auch die Juden sind gereist und haben überall versucht, Anhänger zu bekommen. Es war durchaus eine ganz normale Praxis. Was unterscheidet nun Paulus, Silvanus und Timotheus von den anderen Verkündigern? Paulus sagt, wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, noch mit versteckter Habsucht. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen. Genau das, was die anderen Prediger auszeichnete, dass sie letztlich die Ehre von Menschen suchten, dass sie mit Schmeichelworten Leute an sich zogen und so weiter. Sie taten das nicht. Die Thessaloniker wussten genau, was Paulus meinte. Und dieser Unterschied war bestimmt sehr deutlich gegenüber den Galatern, sagte Paulus so. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Paulus meint natürlich nicht, dass es das Ziel eines christlichen Botschafters ist, den Menschen zu missfallen. Also, ich muss möglichst viel tun, dass ich den Menschen missfalle. Das ist nicht seine Meinung. Denn er fordert von einem Bischof, er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, also nicht nur in der Gemeinde, sondern auch von den anderen, die nicht Christen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Und schließlich sollen wir freundlich sein gegenüber anderen Menschen, eure Güte lasst kund sein, allen Menschen. Der Herr ist nahe. Paulus meint also nicht, dass wir auf Biegen und Brechen das Missfallen der Menschen auf uns ziehen sollen. Er meint vor allem nicht, dass wir in der Welt ein schlechtes Zeugnis geben. Ein Christ, der dauernd zum Beispiel Prozesse am Hals hat, weil er um alles und jedes kämpft, ist auch in der Welt ein schlechtes Beispiel. Auch in der Welt muss ich lernen, als Christ einmal etwas einzustecken. Ich muss auch lernen, nicht immer um jeden Preis und wenn ich noch Recht habe, für mein Recht zu pochen. Ich muss nicht. Es ist nicht meine Pflicht. Das kann mal sein und es kann mal nötig sein. Aber wir sollen es nicht darauf absehen, immer, immer unser Recht einzufordern. Aber wieso kann man denn den Menschen nicht gefällig sein als Christi Apostel? Das ist ganz einfach. Weil die Botschaft so ernst und absolut ist. Da heißt es zum Beispiel, und es ist in keinem anderen die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist der Name Jesu. Oder? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist natürlich sehr absolut. Und in der damaligen Welt war das für viele äußerst empörend und anstößig. So schrieb beispielsweise Plinius dem römischen Kaiser Trajan. Plinius war eine Art Diplomat, der für den römischen Kaiser reiste und der sehr eine persönliche Beziehung zu ihm pflegte. Und jetzt schreibt er ihm, als er mit dem Problem der Christen konfrontiert wurde. Die wurden ja in der Zeit wurden die Christen verfolgt. Und er hat nicht richtig verstanden, wie er mit den Christen umgehen sollte. Er hat auch nicht verstanden, was eigentlich ihre Schuld ist, für was, dass sie bestraft werden sollten. Und da fragt er jetzt den Kaiser Trajan um Rat. Und jetzt in dem Zusammenhang sagt er, was es auch sein mochte, dass sie zu gestehen hatten. Sie hatten zwar nicht zu gestehen, aber was es auch sein mochte, was sie zu gestehen hatten, ihr Starrsinn und ihre trotzige Verstocktheit verdienten auf jeden Fall Bestrafung. Er wusste nicht, was eigentlich juristisch gesehen das Urteil wäre, wofür er sie strafen sollte. Er hatte noch keine Begründung. Aber er hat sie schon mal gestraft, weil sie starrsinnig und trotzig und verstockt waren. Schon das meinte er, verdient Bestrafung. Ja, warum waren sie verstockt und trotzig? Weil sie nicht bereit waren, den Göttern und dem Kaiser durch Opfer zu huldigen und ihn als Gott anzuerkennen. Da waren sie starrsinnig und trotzig. Und nur schon dieser Starrsinn hat Empörung hervorgerufen. Aber auch in unserem christlichen Abendland ist es empörend, wenn man diesen Anspruch Jesu, dass nur er den Menschen retten kann, vertritt. Auch dann machen sich Trosse von Menschen auf, die uns verschreien als totalitäre Christen, die Menschen unterdrücken und so weiter. Und die Anklagen hören dann nicht auf. Nur weil wir das eine sagen, was in der Bibel steht. Nur durch Jesus Christus werden wir ewiges Leben bekommen. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Und die Stimmung wird sich verschlimmern. Es wird sich verschlechtern. Wir werden stärker angegangen werden. Wenn ich sage, Christus ist mein Erlöser und er hat mir geholfen und ewiges Leben geschenkt, dann macht mir noch niemand etwas. Aber wenn ich sage, Jesus Christus ist der Erlöser für alle Menschen und nur wer an ihn glaubt, wird gerettet werden und kommt nicht in die Hölle, dann habe ich die Menschen gegen mich, die das nicht wahrhaben wollen, die das zu extrem und einseitig finden, die das arrogant empfinden, auch wenn das nicht aus meiner Überzeugung gewachsen ist. Das hat Gott so gesagt und ich glaube dem, was Gott sagt. Trotzdem werde ich als Repräsentant dieser Überzeugung angegriffen werden. Wenn ich sage, Jesus ist mein Erlöser und du kannst durch jemand anders oder durch ein anderes Verständnis von Jesus auch dein Seelenheil erlangen, dann haben wir Frieden mit allen. Kein Problem. Aber von dem Moment an, wo wir daran festhalten, dass nur Jesus und nur eine klare Hinwendung zu Jesus ewiges Leben schenkt, dann ist es aus. Dann werden wir als extrem, als totalitär, auch wenn das nicht totalitär ist, abgetan. Wir werden ausgespuckt wie die Täufer im Mittelalter. Die Täufer haben einfach ausgespuckt. Die haben nur eines wollen. Die haben gesagt, wir wollen unseren Glauben leben und lasst uns den Glauben leben. Glaubt ihr, was ihr wollt? Wir glauben, dass nur Jesus der wahre Gott ist und dass er von uns gehorsam erwartet. Lasst uns das leben. Nein. Die damalige Kirche, die reformatorische Kirche, konnte das nicht verkraften und sie haben das so weit getrieben, dass schlussendlich Manns in der Limmatier in Zürich ersäuft wurde, um seines Glaubens willen. Sie konnten es nicht dulden, einen seinen Glauben leben zu lassen, wie er das vor Gott verantworten möchte. Es wird oft als extrem empfunden, wenn wir sagen, dass man ohne Jesus verloren geht und nur durch ihn gerettet wird. Und dazu kommt auch noch der unangenehme Anspruch von Jesus, dass wir unser Leben ändern sollen und ihm dienen. Er sagt nicht nur, ich erlöse euch, sondern ändert euer Leben. Ich muss sogar noch etwas tun. Ich muss mein Leben verändern. Das ist wieder gegen meine menschliche Natur. Wer will das schon? Ich will doch bestätigt werden. Jürg, du bist gut, du bist super gut. Du machst es immer besser. Das würde uns doch gefallen. Aber nicht eine Botschaft, die sagt, du bist ein Sünder, tue Buße und ändere dein Leben und folge mir nach. Das ist unbequem. Das stört die Menschen. Wenn ich sagen kann, bekehrt euch, lasst euch taufen und lebt nachher weiter wie bis anhin, müssen wir anbauen. Haben wir einen Riesensaal in Zürich. Könnten wir bald auf dem Bellevue das ganze Bellevue überbauen. Das ist die Botschaft, die die Menschen gerne hören, aber nicht die Botschaft, dass ich mein Leben ändern muss, dass ich Buße tun muss, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin, dass in mir nichts Gutes wohnt. Gott gibt sich mit religiösem Handeln nicht zufrieden. Er will unser, dein ganzes Leben. Hast du ihm dein Leben wirklich schon geschenkt? Es gibt wirklich nichts Wichtigeres in der Welt, als dass wir dies tun, Jesus nachzufolgen, unser Leben ihm anzuvertrauen, Buße zu tun. Dafür hat Paulus sein ganzes Leben verzehren lassen, hat er sich schlagen und demütigen lassen, um dies den Menschen zu sagen. Und wenn du nicht weißt, ob du erlöst bist, dann bin ich gerne bereit, mit dir zu sprechen und aufgrund der Bibel dir das Evangelium zu erklären. Paulus predigt in der Tat nicht Menschen zuliebe, das heißt nicht, um Menschen für sich zu gewinnen, sondern Menschen für Christus zu gewinnen. So sagt er, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte, um Jesu willen. Diese Botschaft des Paulus ist nicht ein Vorwand, um Menschen an sich zu binden. Das kann man auch. Man kann auch sehr christlich Menschen an sich binden. Und den Menschen so reden, dass man sie in eine Abhängigkeit bringt von sich. Nein, Paulus verkündigt eine Botschaft, die absolut wahr ist und nicht einfach abgeändert werden darf. Auch nicht, wenn sie den Menschen missfällt. Und darin hat er sich gegenüber den Thessalonikern als treu erwiesen. Denn weder bei den anderen noch bei der Gemeinde suchte er die Ehre der Menschen. Er wollte nicht als der einzige seelenspendende Botschafter gelten. Oder als allein seligmachende Botschafter gelten. Selbst in der Gemeinde, also wenn jemand schon zum Glauben gekommen war, ließ sich Paulus nicht einschüchtern, sondern er predigte das Evangelium unerschrocken, denn er suchte die Ehre bei Gott und nicht bei den Menschen. Jesus sagte einmal, das ist übrigens eine interessante Aussage von Jesus, Johannes 5, Vers 41 und 44, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Wie könnt ihr glauben, sagt Jesus den Leuten, die ihr Ehre voneinander annimmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre bei den Menschen sucht, aber nicht die Ehre bei Gott? Unmöglich. Unmöglich. Das ist kein Glaube. Nicht so, was Jesus unter Glaube versteht. Wer Ehre sucht bei Menschen, wird nicht den richtigen Glauben haben. Dass er die Ehre tatsächlich bei Gott sucht, wird dadurch ganz deutlich, dass sie nicht auf ihre Vollmacht und Autorität pochten. Sie ließen sich auch von der Gemeinde nicht versorgen, sondern sie arbeiteten für ihren Lebensunterhalt. Das war ein ganz deutliches Unterscheidungsmerkmal von den anderen Wanderpredigern. Und das machte Paulus nur, um diesen Unterschied deutlich zu machen, um was es ihm eigentlich geht. Sie weisen sich also auch in den praktischen Belangen als glaubwürdig, dass sie von Gott betraut sind, bewährt sich im Verhalten gegenüber den Menschen. Wie glaubwürdig sind denn wir? Unterstreicht unser Leben die Botschaft oder streicht unser Leben die Botschaft durch? Stehen wir zu der Botschaft, die wir glauben? So einfach ist das nämlich gar nicht. Deshalb ermahnt Paulus auch den Timotheus, und wenn Paulus der Meinung gewesen wäre, dass das immer so einfach wäre, müsste Timotheus nicht sagen, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne, mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Unser Problem liegt oft darin, dass wir die Ehre bei Menschen suchen und nicht bei Gott. Wir fragen uns, wenn wir hier vorne stehen, was sagen jetzt die anderen, habe ich es richtig gemacht oder falsch? Bin ich jetzt unten durchgefallen oder nicht? Das Denken kommt übrigens auch nicht vor ungefähr, weil das tatsächlich manchmal so geschieht. Dass wenn Leute hier nach vorne kommen, man über sie gleich ein Urteil fällt. Von wem willst du geehrt werden? Beides geht nicht. Wenn uns dies auch sehr gut gefallen würde, wir sollen als Christen die Ehre bei Gott suchen. Machen wir das auch wirklich? Oder gehören wir zu den Wendehälsen, die ihren Kopf jeweils in die günstigste Richtung strecken? Oder wie ein Chamäleon, das sich der Gegend so gut anpassen kann? Bei Frommen spricht man fromm, bei weniger Frommen weniger fromm. So richtig wendisch, dass man immer in jeder Gesellschaft doch gut angesehen ist und jeder meint, er hätte uns auf ihrer Seite. Das Drittes, Bestätigung durch die Lebensführung. Wie sich Paulus nun als Verkündiger verhalten hat, was er erzählte, bewies er durch seine Lebensführung. Sie lebten vorbildlich innerhalb der Gemeinde, jedenfalls so vorbildlich, dass Paulus wagen kann, den Thessalonicher zu schreiben. Ich wüsste also nicht, ob ich das jetzt schon wagen würde, das so zu schreiben, aber Paulus konnte das mit Recht tun. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr seid Zeugen und Gott. Ja, wie ein Vater seine Kinder, so kümmert er sich um jeden Einzelnen. Er mahnt und tröstete und half weiter. Das Ziel war auch klar. Nicht, dass sie gegenüber ihnen hörig wurden. Nicht, dass sie Macht über die Gemeindeglieder ausüben könnte. Das war Paulus eine Abscheu, Macht auszuüben über Gemeindeglieder. Sie wollten erreichen, dass jeder sein Leben Gott würdig lebt. Anders gesagt, dass jeder so lebt, dass Gott Gefallen daran hat, dass er sich freuen kann. Die Ehre bei Gott sucht. Botschafter Christi sind keine Herrscher. So schrieb Paulus, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Paulus hat sich als Gehilfe verstanden, nicht als Herrscher. Keine Herren des Glaubens und der Gläubigen, sondern Diener, die als erstes mal vorbildlich leben und sich darum bemühen, dass die Gläubigen dem Herrn würdig leben, so wie es Gott gefällt. Nicht, dass sie Ehre erlangen, sondern dass Gott geehrt wird. Sind wir bereit, so zu leben? Sind wir bereit, heiliger zu werden? Oder anders gesagt, sind wir bereit, Gott besser zu gefallen mit unserem Leben und unserem Lebensstil? Oder ruhen wir uns auf der Erlösung aus? Wir haben uns ja bekehrt, wir sind errettet. Es gibt kein Ausruhen auf einer Errettung. Jesus ruft uns nicht in die Bekehrung, sondern in die Nachfolge. Und Bekehrung heißt, dass ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen. Und ich entscheide mich nicht, dass ich mich bekehre. Und nachher ist alles abgeschlossen. Sondern ich entscheide mich, dass ich Jesus nachfolge, und das ist die Bekehrung. Wer sich auf der Erlösung ausruhen will, der bildet sich seine Erlösung vermutlich ein. Denn wer erlöst ist, der will Gott gefallen und will sein Leben so führen, wie es ihm gefällt. Auch wenn er das im Moment noch nicht kann. Ich spreche mit vielen Leuten, die haben Schwierigkeiten und wissen, da und da und da und da sind Punkte, an denen ich arbeiten muss. Aber eines merkt man bei ihnen. Sie wollen um jeden Preis Jesus gefallen. Sie wollen vorwärts kommen. Sie wollen Gott gefallen mit ihrem Leben. Das ist das Entscheidende. Lernen wir doch, empfänglich zu sein. Für Ermahnung, Trost, Ermunterung. Sei dies durch Schrift, durch Predigt, durch Geschwister, aufgrund der Schrift. Ich fasse zusammen. Kennzeichen eines christlichen Botschafters. Ein christlicher Botschafter ist betraut mit der Botschaft von Gott. Er ist ein Betrauter Gottes und er steht, wie Paulus und seine Mitarbeiter, unter der Prüfung Gottes. Er lässt sich auch prüfen, ist offen Gott gegenüber. Und als zweites Kennzeichen, er bewährt sich auch gegenüber den Menschen. Er sucht nicht Menschen an sich zu binden, sondern er sucht die Botschaft weiterzugeben und Menschen weiterzubringen. Menschen in Verbindung und Verbindlichkeit dem Schöpfer gegenüberzubringen. Und als drittes überzeugt auch der Lebensstil von dem, was gepredigt wird oder verkündigt wird. Der Lebensstil, die Lebensführung unterstreicht das, was gesagt wird. Paulus hat diese Dinge nicht gesagt, um sich indirekt zu rühmen. Das hat er gar nicht nötig. Er wollte sich nicht rühmen, um ihnen zu sagen, wie gut er gearbeitet hat in Thessalonik. Einen Rechenschaftsbericht abzugeben. Er schrieb dies vermutlich, dass sich die Gemeinde nicht so schnell von anderen Predigern bereden lässt und dass sie lernt zu erkennen, wo die Unterschiede liegen. Dass ihr Blick geschärft wird, auf was sie sehen müssen, um einen Verkündiger zu beurteilen, damit sie nicht falschen Lehrern auf den Leim gehen. Wir können froh sein, dass dieses Evangelium, an das wir glauben, durch solche Boten ausgerichtet wurde. Dies macht für uns das, was wir als Apostellehre vor uns haben, im Neuen und Alten Testament, enorm glaubwürdig. Und es spornt uns an, auf sie zu hören und ihnen nachzueifern. Oder ich hoffe, dass es das uns anspornt.